Ich mache mit und stehe auf für Umweltschutz. Über diesen Satz bin ich ausgerechnet in einem Modeblog gestolpert. Daneben das Bild einer hübschen jungen Frau, die so gar nicht nach Öko-Tante aussieht. Und genau diese Frau habe ich mir heute eingeladen. Herzlich willkommen, Marisa Neumeister.
Hallo, danke schön, dass ich da sein darf.
Ich habe einen Zeitungsartikel auch über Sie gefunden. Da wurde auch ausdrücklich gesagt, dass Sie so gar nicht öko aussehen. Ist das Ihnen wichtig oder stellen das andere immer über Sie fest?
Es stellen andere immer wieder fest und ich glaube, es ist immer scheinbar noch an dem Punkt, dass man das sagen muss, dass fair und nachhaltig nicht gleich öko, wie man sich das so vorstellt, aussehen muss. Ich glaube, das ist anderen wichtig. Mir ist es auch wichtig, so nicht auszusehen, aber faire Mode ist halt inzwischen nicht mehr öko, wie man sich so im Kopf vielleicht vorstellt.
Wie stellt man sich's vor?
Viele so denken an bunt und sackig und weit und
Walla,
genau,
so.
Genau, ja.
Okay. Also so möchten sie auch nicht aussehen.
Ich finde es es ist einfach nicht mein Stil und ich finde es schön, dass man halt mit der fairen Mode inzwischen auch mit Trends gehen kann und das nicht mehr schwierig ist.
Und damit diejenigen, die das auch tun wollen, es noch leichter haben, gibt es ihren Blog. Und nicht nur das, Marisa Neumeister engagiert sich auch in der Initiative Oberland Plastikfrei. Was sie da tut und wie sie selbst ihr Leben nach und nach auf Nachhaltigkeit umgestellt hat, darüber reden wir in den nächsten 2 Stunden. Mein heutiger Gast Marisa Neumeister ist eine moderne junge Frau und lebt ziemlich öko. Zum einen betreiben Sie den Blog My Fair Ladies Net, wo Sie Shopping-Alternativen, sage ich mal, vorstellen und wo eben dieses erwähnte Foto zu sehen ist. Und zum anderen engagieren Sie sich ehrenamtlich für plastikfreies Leben auf dem Land. Mhm. Fangen wir mal bei den My Fair Ladies an. Das ist eine etwas andere Shopping-Seite oder ein Blog, wo Sie einfach vorstellen, was es an Alternativen gibt. Wie müssen Klamotten sein, damit die das auf diese Seite schaffen?
Genau, also ich schreibe auf My Fair Ladies Net über faire Mode und einen nachhaltigen Lebensstil. Und bei der Mode ist es mir wichtig, dass Labels darauf achten, wo und wie hergestellt wird oder vor allen Dingen wie, dass es eben unter fairen Bedingungen produziert wird, dass dabei auf die Umwelt geachtet wird, gerade was Chemikalien angeht oder Mikroplastik in den Klamotten. Genau, es ist noch kein Label perfekt, weil es einfach keine perfekten Klamotten in die Richtung gibt, weil jede Herstellung natürlich irgendwie negative Folgen mit sich bringt, weil jedes T-Shirt, selbst wenn es aus Biobaumwolle ist und fair produziert wird, auch Ressourcen verbraucht. Mhm. Aber trotzdem gibt es eben die besseren Alternativen und das ist mir wichtig.
Schreiben Sie das dann auch immer dazu? Also dieses T-Shirt hat soziale Kriterien, da werden die Leute fair bezahlt, da ist jetzt die Farbe vielleicht nicht so toll, aber dafür alles andere oder wägen Sie da noch ab?
Also ich versuche immer dazu zu schreiben, was jetzt bei dem T-Shirt oder bei dem Rock so das ist, was besonders hervorsticht. Oft ist es aber so viel oder in manche Sachen kann man gar nicht so genau nachvollziehen. Also man kann natürlich nie eine 100%ige Garantie auf irgendwas geben. Und was so Farben oder Tragekomfort angeht, ist natürlich dann immer die Frage, hat man es selber schon getragen und schon lange genug getragen, um zu sagen, ob es gut ist und gut passt. Aber ich war bisher sehr zufrieden mit allen meinen Käufen.
Sie meinen bei Farben, ob die verwaschen, nachhaltig sind im Sinne von, ich kaufe es jetzt und trage es dann auch 3 Jahre und nicht nur 2-mal.
Genau, genau.
Mhm. Was tragen Sie übrigens heute? Sind das irgendwelche Sachen, die Sie auch empfohlen haben?
Heute trage ich eine Secondhand-Jeans, die ich mir bei Kleiderkreisel gekauft habe. Ein Top ich weiß gerade gar nicht, was für ein Stoff ist das, von Pickstyle aus England fair produziert und eine Bluse, die habe ich glaube ich schon seit 4 Jahren sozusagen ein Dauerbrenner in meinem Schrank.
Es heißt ja immer, Öko-Klamotten sind teurer als andere. Stimmt das oder ist das in etwa gleich teuer?
Sie sind teurer, wobei man sich da, finde ich, fragen muss, ob man nicht den Bezug zu den wahren Kosten eines Stücks verloren hat, weil der Preis, den man bei H&M zum Beispiel oft findet, entspricht ja nicht dem, was man wirklich zahlen würde, wenn an allen Ecken und Enden die Leute gut bezahlt werden würden. Das heißt, insofern ist es eigentlich ein guter Preis, den man zahlt für das, was man damit wiederum bewirken möchte. Aber ich kaufe schon generell auch weniger, nicht nur wegen Preis, sondern weil ich halt mein Konsumverhalten insgesamt verändert habe und es nicht dieses ständige, ich brauche jetzt das und ich brauche jetzt das, ist.
Ist aber ganz witzig, dass Sie trotzdem einen Modeblog eigentlich betreiben.
Mhm.
Weil das impliziert doch eigentlich, dass es sich ändert.
Ja, es impliziert, dass es sich ändert, wobei ich versuche, viel aus meinem Schrank zum Beispiel neu zu kombinieren oder eben Secondhand zu kaufen. Genau, und halt generell, ich glaube, dass man momentan sozusagen auch die fairen Modeblogs noch braucht, um zu zeigen, dass es auch anders geht und dass es vielleicht auch mit weniger geht. Genauso wie man halt auch Modeblogs braucht, die sich mit minimalistischen Kleiderschränken beschäftigen, wo man sich denkt, okay, die haben irgendwie 20 Kleidungsstücke im Schrank, wozu brauche ich da einen Modeblock? Aber trotzdem ist das Interesse scheinbar da.
Ich habe auch so ein bisschen den Eindruck, dass, wenn ich mir Öko-Kleidung anschaue, da gibt es ja eine ganze Reihe Labels inzwischen, dass die möglichst zeitlos designt sind. Oder bilde ich mir das nur ein?
Ja, viele achten darauf, dass es schlichtes, zeitloseres Design ist, das stimmt. Ich denke, das geht mit dem Nachhaltigkeitsgedanken einher, dass man einfach möchte, dass man von einem Kleidungsstück lange was hat. Also eins meiner Lieblingslabels, John & June zum Beispiel, die arbeiten mit recht simplen Schnitten, die immer so irgendwas Besonderes haben mit einem Schlitz am Rücken oder was an der Seite, was irgendwie so das gewisse Etwas ausmacht, aber trotzdem so, dass man nicht sagt, okay, nach einem halben Jahr hat man sich an dem glitzernden, aufgedruckten Mund abgesehen oder so, sondern es ist eben sehr, sehr schlicht und für alle tragbar.
Was genau wollen Sie jetzt mit Ihrem Blog erreichen? Also Sie haben eben schon gesagt, dass es das jetzt noch so braucht, also hätten Sie es gerne anders, dass Ihr Job gar nicht mehr nötig ist?
Ich habe angefangen eigentlich eher, um für mich selber sozusagen Tagebuch zu schreiben über die Labels, die ich entdecke, um das so ein bisschen festzuhalten, und habe dann durch die Kommentare und die Nachrichten halt gemerkt, dass es sowohl Leute gibt, die sich gerne damit auseinandersetzen, die selber vielleicht aber nicht so die Zeit haben zu recherchieren und deswegen halt dann Spaß dran haben, das eben in so einer Art Online-Tagebuch sich anzugucken und da Kurzfassungen durchzulesen oder einfach nur Fotos anzuschauen. Aber auch, dass die Labels diese Plattform noch brauchen, weil in der, ich sage jetzt mal, konventionellen Modeindustrie funktioniert das mit den Bloggern ja auch so, dass die so das weitertragen. Die bekommen Geld dafür, die bekommen viele Klamotten geschenkt, um ja das weiterzugeben und können sich das aber auch leisten, während so kleine, faire Labels, die es seit ein paar Jahren gibt, die eben in alle Richtungen darauf achten, umweltverträglich zu sein, sich das nicht leisten können und dann auch irgendwie diese Plattformen brauchen.
Aber nicht nur die Öko- und fairen Modelabels brauchen diese Plattformen. Was es bei Ihnen noch alles zu entdecken gibt, darüber reden wir gleich hier auf dem Münchner Kirchenradio. Die Modelabels, die biologisch und ethisch korrekt produzieren, brauchen solche Plattformen wie den Blog von meinem heutigen Gast Marisa Neumeister, um bekannt zu werden. Bei den konventionellen Bloggerinnen geht es ja so, dass die dafür auch etwas von den Labels bekommen. Mal ganz indiskret gefragt, unterstützen die Sie auch in irgendeiner Form? Also kriegen Sie da schon mal Warenproben zugesandt oder sowas?
Ja, also ist es schon so, dass man zum Beispiel mal einen Rabatt bekommt auf was, was man gerne haben möchte. Oder auch bei den größeren Labels, dass man mal irgendwie ein T-Shirt oder sowas bekommt, über das man schreibt zum Beispiel. Aber im Großen und Ganzen haben die nicht so die Kapazitäten dafür, weil andererseits auch eben nicht wieder so wahnsinnig viel dabei rausspringt für die Labels. Also es ist viel freundschaftliches Unterstützen. Also viele von den Labels kennt man tatsächlich einfach, weil man sich eben von der Fashion Week im Green Showroom kennengelernt hat.
Aha. Ja. Das müssen Sie nochmal genauer erklären für einen Modemuffel wie mich.
Ja, es gibt auf der Fashion Week einen Green Showroom, in dem ausschließlich Labels sind, okay, die eben in irgendeiner Form nachhaltig sind und fair produzieren. Und da kennt man sich dann eben, da gibt es inzwischen auch so Blogger-Treffen von den grünen Bloggern. Wir sind so eine kleine Gemeinschaft. Das ist total schön. Man hilft sich gegenseitig. Man teilt die Beiträge vom anderen. Man liest mit. Und bei den Labels ist es eben genauso. Man kennt sich großteils und unterstützt sich dadurch auch gerne.
Über ein paar Themen, da möchte ich ganz gerne noch reden. Ja. Ein Thema, über das ich gestolpert bin, das ich so überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, was aber, wenn man drüber nachdenkt, völlig logisch ist: Ethical Jewelry, also ethischer Schmuck.
Mhm.
Vielleicht erklären Sie noch mal ganz kurz, was macht Schmuck ethisch, außer dass ein Ehering in der Kirche getragen wird?
Hoffentlich, dass man vielleicht bei den Materialien darauf achtet, wo sie herkommen. oder dass man vielleicht im Idealfall sogar, es gibt ja genügend Altgold oder andere Materialien, dass man die wiederverwendet. Das fände ich eigentlich das Schönste. Es gibt auch verschiedene Schmuckfirmen, die zum Beispiel aus alten Patronenhülsen oder so Schmuck machen. Sowas finde ich auch ganz witzig, so aus diesem brutalen irgendwie was Schönes zu machen. Und dann, dass es nach Möglichkeit halt vielleicht nicht massenproduziert ist irgendwie, sondern tatsächlich wieder per Hand hergestellt wird. Also eigentlich alles so, wie man es ja schon mal hatte.
Da haben Sie tatsächlich auch Adressen, wo man sowas machen kann? Oder Stücke, die Sie vorstellen, habe ich da und da gefunden? Oder wie machen Sie das?
Wenn mir eine Firma begegnet, wo das passt, dann stelle ich ganz gerne mal was vor. Ich konzentriere mich jetzt aber nicht speziell auf Schmuck.
Der Fokus ist auf umweltgerecht. Wie sieht das mit den sozialen Kriterien aus? Weil gerade so Goldabbau fällt mir Afrika ein.
Ja, also die meisten Firmen, die sich in die Richtung engagieren und darauf achten, für die ist es dann ganz klar, dass das Gold bestimmte Zertifikate haben muss, dass man weiß, wo es herkommt und unter welchen Bedingungen das gewonnen wurde. Wir sind jetzt gerade selber auf der Suche nach Ehringen und jetzt habe ich zum Beispiel gerade eine Münchner Designerin kennengelernt letzte Woche, die nur also aus alten Materialien sozusagen wieder was Neues herstellt. Und das finde ich eigentlich noch schöner und noch sinniger irgendwie im Gesamtkonzept.
Ja, stimmt. Apropos, Sie suchen gerade Ehringe, dann muss ich jetzt gar nicht nachfragen, woher das Kapitel Fair Wedding kommt. Sie achten jetzt wahrscheinlich selber drauf. Also es gibt was sagt man da, eine Unterseite, ein Blog, ein Post?
Ja, ich habe so eine Kategorie seit, ich weiß nicht, 2-3 Monaten, wo es um grüne Hochzeiten sozusagen geht. Das kam tatsächlich aber erst das Interesse, sich damit zu beschäftigen und danach die eigene Planung.
Gab es daraufhin den Heiratsantrag oder wie?
Ja, aber der war wohl vorher schon geplant.
Okay. Bei der Gelegenheit übrigens.
Genau, weil ich das auch ein ganz spannendes Thema finde, weil eigentlich ja die Hochzeit an sich oder die Ehe an sich im Idealfall was sehr Nachhaltiges sein soll, zumindest was die Dauer angeht, wenn es gut läuft. Und ich das sehr, sehr verschwenderisch finde, was da oft für diesen einen Tag, genauso wie aber auch oft bei Geburtstagsfeiern oder so, was da an Einweggeschirr oder Dekorationen, die dafür gekauft werden oder so dem typischen Partykleidchen, das halt irgendwie für einen Tag gekauft wird. Ja, das ist für mich mit meiner Lebenseinstellung so halt einfach nicht mehr vertretbar.
Wie planen Sie dann jetzt Ihre Hochzeit? Was machen Sie anders als andere?
Ja, das ist eine gute Frage. Wir sind noch nicht ganz so weit, dass wir wissen, wie genau wir es machen wollen. Aber insgesamt ist mir halt, wie gesagt, wichtig, dass die Eheringe möglichst handgemacht werden und eben nach Möglichkeit aus altem Gold oder also wiederverwendetem Gold sozusagen, dass man sich überlegt, ob man wirklich ein Kleid und einen Anzug neu für den Tag braucht, ob man sich sowas ausleihen kann oder ob man eben auf Firmen schaut, die versuchen bei ihrer Herstellung darauf zu achten, dass es zum Beispiel in Deutschland hergestellt wurde und dass die Stoffe besser sind als irgend so Synthetik, Glitzer, tralala.
Oh, da sind wir im Modebereich, aber ich meine jetzt wirklich bei der Feier, da kann man wahrscheinlich auch ein paar Stellschrauben drehen. Also Einweggeschirr ist völlig logisch.
Ja.
Wo hapert es dann noch so? Also wo kriegen Sie jetzt, wenn ich vermute mal, Sie sind im Alter, wo Sie öfter mal auf einer Hochzeit auch eingeladen sind, da fallen Ihnen wahrscheinlich 1000 Sachen auf, wo Sie denken, ouch.
Die Einladungen kann man sich überlegen. Es gibt ja auch Händler online, die das zum Beispiel aus Recyclingpapier machen oder verschickt man die vielleicht sogar online. Dann gibt es ja inzwischen sehr viele Gastgeschenke und Kleinigkeiten und viel, was weggeworfen wird, wo ich glaube, dass man sich das überlegen kann, ob das so nötig ist. Luftballons, die losgelassen werden und dann jahrelang in Bäumen festhängen.
Das wird es bei Ihnen alles nicht geben?
Nee, genau.
Also Sie wissen schon ganz genau, was es nicht geben wird.
Genau, das ist ja schon ein ganz guter Anfang.
Ja, wann ist es soweit?
Nächstes Jahr wohl, aber wir wissen es noch nicht genau.
Das heißt auch eine Menge Zeit zum Planen, wo man genau was streichen kann, was auf die Einladung, schreiben Sie wahrscheinlich auch gleich auf die Einladung, bitte keine umweltversauenden Geschichten, Spiele, sonst was einplanen. Ja. Nur was ich den Rest meines Lebens auch brauchen kann.
Ja.
Das wird die Rührschüssel, oh je. My Fair Ladies heißt der Blog von meinem heutigen Gast Marisa Neumeister. Da stellt sie Mode vor, da erklärt sie, wo man nachhaltig produzierten Schmuck herbekommt und sie trägt eine Menge Infos zusammen über eine grüne, will sagen, ökologisch korrekte Hochzeit. Und dann gibt's da unter diesen ganzen schönen Dingen auch eine Anleitung für Do-It-Yourself Toilettentabs.
Mhm.
Das passt jetzt so gar nicht ins Bild, fand ich.
Ja, ich versuche, möglichst müllfrei zu leben. Also zusätzlich zu den fairen Klamotten versuche ich eben möglichst müllfrei zu leben. Und die einfachste Variante, wenn man nicht wie jetzt hier in München auch so einen tollen Unverpacktladen, also den ohne Laden oder die plastikfreie Zone vor der Tür hat, ist einfach was selber zu machen. Und ich habe angefangen, ich glaube, mit so Lippenbalsam und fand das recht einfach, weil ich eigentlich nicht so der Bastler und Zammrührer bin.
Mhm.
Und habe dann mal so eine Bodylotion, so eine Bodybutter selber gemacht und war da auch total zufrieden. Und dann habe ich einfach mal ein bisschen ausprobiert. Reiniger, finde ich, da steckt ja unglaublich viel Chemie drin, die man im Großen und Ganzen gar nicht braucht. Weil, also ich muss echt sagen, das meiste läuft bei mir inzwischen mit Backpulver und Essig und Wasser und vielleicht ein bisschen Kernseife oder so. Und ich finde es total spannend, diesen Prozess, dass man das selber macht und dann benutzt, dass man mal wieder so wegkommt von diesem, ach, ich brauche das, ich gehe in den Laden und kaufe mir das da, weil das natürlich erstens mal diese Plastikverpackungen spart, weil wo bekommt man schon Spülmittel irgendwie im Glas oder zum Wiederauffüllen? Das ist ja schon eher selten oder schwierig. Und ich finde das total spannend, dass ich halt einfach, wenn ich weiß, es geht leer, dann kann ich es mir nochmal neu machen. Und wenn das Rezept nicht so funktioniert, kann ich es mir immer noch überlegen, ob ich es mir wieder kaufen möchte. Aber ja, man kann irgendwie wieder was, anstatt nur in die Drogerie zu gehen. Und das finde ich ganz interessant, weil es muss ja alles mal irgendwo hergekommen sein.
Ja, ja, ich stelle mir vor, wenn man damit putzt, weiß man auch, was man da gerade tut.
Genau.
Also man weiß, Essig ist einigermaßen aggressiv. Und wenn ich mir nur so ein hübsches Plastikfläschchen nehme, dann pumpe ich vielleicht sogar noch mal mehr rein.
Genau, weil ich denke, es ist rosa und es riecht gut. Aber in Wirklichkeit geht es nicht ohne Handschuhe und Mundschutz und es darf nicht in die Nähe von Kindern kommen. Und man darf auch eigentlich den Ofen danach nicht anstellen, wenn man ihn damit geputzt hat oder so. Also es ist irgendwie beruhigender, ja, wenn man es selber gemacht hat.
Genau, bei dem plastikfreien Bad, das fand ich jetzt auch sehr spannend. Ich habe jetzt gerade, als Sie das erzählt haben, so überlegt, wie oft ich unter der Dusche stehe und irgendwelche Plastikverpackungen dann wirklich ins Badezimmer werfe, die leer sind. Das mhm. sind schon eine ganze Menge eigentlich. Und Sie machen die Sachen alle selbst? Oder versuchen es? Oder kaufen Sie dann in verpackungsfreien Läden?
Also ich benutze zum Beispiel feste Haarseife und einfach normale Seife für den Körper und die kaufe ich. Aber ich mache meine Bodybutter selber, genau, und ich habe so festes Deo, das kaufe ich aber auch. Ich habe einmal Deo selber gemacht, aber ich war nicht sehr zufrieden, da muss man vielleicht an der Rezeptur noch arbeiten.
Aber Sie sind nicht die Bastlerin, haben Sie schon gesagt.
Ja, genau, also ich probiere halt dann die Rezepte aus, wie sie mir vorgelegt werden mhm. und finde es dann in dem Fall ein bisschen schwierig, sich zu überlegen, was könnte mein Körper anderes brauchen, damit das vielleicht für mich besser mhm. funktioniert. Und dann hatte ich ein anderes und das hat gut funktioniert und genau.
Also genau wie bei der Mode im Prinzip, sie schauen, was es gibt und sagen, finde ich gut, finde ich nicht gut.
Genau. Mhm. Ja, also ich versuche es schon unkompliziert zu halten. Auch dieses Selbermachen versuche ich unkompliziert zu halten, weil es kostet ja doch auch alles Zeit.
Und davon haben die meisten von uns ja nicht allzu viel. Was Marisa Neumeister noch alles anders macht, um Plastik zu vermeiden, darüber reden wir gleich. Wir haben heute schon über ökologisch korrektes Heiraten gesprochen, über Toilettenreiniger und andere Dinge, die man im Bad so braucht, über Mode sowieso. Aber mein heutiger Gast, Marisa Neumeister, zieht ihr Konsumverhalten auch durch andere Lebensbereiche. Sie sind natürlich auch braverweise hier mit einem Coffee-to-go-Becher reingekommen, ja. der natürlich ein Mehrwegbecher ist,
ja.
im trendy
mit Einhorn.
Einhorn-Dingens, genau. Fresst meinen Sternenstaub, ihr Langweiler. Gefällt mir sehr gut.
Danke.
Und Sie haben auch ein paar Tipps, wie man das dann den Leuten in den Läden klar macht, dass sie da mit ihrer eigenen Verpackung kommen. Also beim Coffee-to-go-Becher, ist es noch ein Problem?
Also ich finde überhaupt nicht, zumindest war es bei mir noch nie ein Problem. Es ist ja sogar in vielen größeren Kaffeeketten oder auch in manchen Bäckereien so, dass man irgendwie 20 Cent Rabatt bekommt, wenn man den Becher mitbringt. Also ich finde, das funktioniert super. Es ist generell halt, glaube ich, einfach die Frage, wie sehr braucht man dieses ganze To-Go? Ich pendle jetzt jeden Tag nach München, dadurch habe ich manchmal einfach in der Früh keine Lust, noch früher aufzustehen, um dann daheim zu frühstücken. Und deswegen nehme ich mir dann gern meinen Kaffee mit. Und jetzt haben wir ich bin ja im Vorstand von Oberland Plastikfrei. Und wir haben so einen Flyer entwickelt, den wir gerade versuchen, oberlandweit zu streuen in die Cafés, Bäckereien, Käseläden, Metzgereien, der dort aufgehängt wird, auf dem draufsteht, dass die Läden eben gerne bereit sind, ihre Waren in die mitgebrachten Behälter zu füllen, damit man sich als Kunde ein bisschen leichter tut, wenn man den Flyer sieht, dass man weiß, ah, okay, hier schaut mich niemand schief an, wenn ich mit meiner Dose komme, weil das ja das ist, was viele Leute daran hindert, denke ich, dass man nicht jedes Mal ins Gespräch kommen möchte und nicht jedes Mal, wenn 10 Leute hinter mir stehen, irgendwie sich rechtfertigen möchte. Genau, und da gibt es jetzt dann auch eine Google Maps Karte dazu, wo diese Läden eben aufgeführt sind, damit man da einfach kurz draufklicken kann und gucken kann, ah ja gut, der Metzger hier, der macht mit und dann gehe ich halt zu dem anstatt zu dem anderen.
Was ich sehr witzig fand, war der Tipp, wie man den Metzger oder die Metzgertheke davon überzeugt, dass man das Ganze in eine Dose tun möchte, weil man nämlich eine Plastikallergie hat.
Ja.
Funktioniert das echt?
Also ich habe gelernt, irgendwie sobald man das Wort Allergie an irgendwas dranhängt, kommt man mit allem relativ schnell durch. Ich weiß nicht, ob man gegen Plastik allergisch sein kann, ist aber auch die Frage, wie sehr hinterfragen die Leute das an der Theke dann in dem Moment.
Genau. Aber haben Sie es ausprobiert?
Ja, ich habe es schon mal ausprobiert. Ich habe verdutzte Blicke geerntet und hatte aber Glück, dass das schon ein Laden war, die da wohl recht offen dafür sind. Es gibt aber auch gerade bei den Metzgereien welche, die sich da sehr schwer damit tun, weil die halt Angst haben vor diesem Problem, wenn da irgendwas in Berührung kommt, dass die am Ende danach ein Problem haben, wenn vielleicht ein anderer Kunde krank ist, was ich auch völlig verstehen kann, weil im Endeffekt, glaube ich, ist es halt nicht das Einzelengagement, dass jeder mit seiner Dose losrennt, sondern das, dass wir irgendwie die Politik und die Industrie darauf aufmerksam machen, hey, wir wollen, dass sich was ändert, wir wollen weniger Müll und dass man von der anderen Seite her dann überlegt, wie man das umsetzen kann. Mhm. Das ist, denke ich, die langfristige Lösung.
Also auch so wie mit dem Flyer, dass man halt quasi von Seiten der Geschäfte offen zeigt, bei uns dürfen sie das.
Genau.
Und dass nicht der Kunde erst nachfragen muss, dürfte ich vielleicht mal mein Döschen mitbringen.
Ja, genau, das ist ganz wichtig. Und dieses, dass man als Einzelner halt oder in der Gruppe, es werden ja immer mehr, die sich engagieren und mitmachen wollen, dass man mit seiner Dose losrennt, ist, denke ich, einfach wichtig, um zu zeigen, dass man es halt anders machen möchte, damit sich dann die Läden auch damit beschäftigen, hey, wie könnte ich es vielleicht anders anbieten, um Verpackung zu sparen und im Endeffekt halt dann die Politik sagt, hey, okay, wir müssen irgendwie mehr Steuern verlangen, wenn man so viel Müll als Laden macht oder ich weiß nicht, was es da für Lösungsmöglichkeiten geben könnte.
Nachfrage bestimmt Angebot heißt diese Strategie wohl auf Wirtschaftsdeutsch. Wir reden gleich weiter darüber, wie Marisa Neumeister versucht, möglichst nachhaltig zu leben. Und über den Verein Oberland Plastikfrei reden wir auch gleich nach den Nachrichten. Marisa Neumeister aus Lenggries ist mein Gast heute bei Hauptsache Mensch. Sie betreibt einen Modeblog über faire Kleidung und einen nachhaltigen Lebensstil. Was sie da alles postet, darüber haben wir in der letzten Stunde schon gesprochen. Von fairer Kleidung und fairem Schmuck über selbstgemachte Kloreiniger bis zur Ausrede mit der Plastikallergie, wenn man in der Metzgerei mit der mitgebrachten Dose einkaufen möchte. Außerdem ist Marisa Neumeister aber auch im Vorstand des Vereins Oberland Plastikfrei. Und was der macht und warum man auf dem Land anders plastikfrei lebt als in der Stadt, das sind nur einige unserer Themen in dieser Stunde von Hauptsache Mensch. Mein heutiger Gast, Marisa Neumeister, bloggt nicht nur über ihren nachhaltigen Lebensstil, sie ist auch im Vorstand des Vereins Oberland Plastikfrei. Ist es nötig, wirklich eine Initiative auf dem Land zu starten? Gibt es da andere Probleme als in der Stadt? Weil ich stelle mir vor, ich habe doch die Kuh auf der Wiese vor der Tür, da muss ich doch gar keine Verpackung haben.
Ja, also ich glaube, es ist schon teilweise einfacher, eben weil man halt den Hofladen ums Eck hat, wo es das Gemüse gibt oder weil man das vom Feld direkt vielleicht wegkaufen kann, sich die Eier dort holen kann. Man ist halt dann unterwegs, so von dem Hofladen zum nächsten. Das funktioniert schon sehr gut und ich glaube, vielen Leuten ist das gar nicht bewusst, dass sie müllfrei einkaufen. Also sie kaufen nicht so ein, weil es um den Müll geht, sondern sie kaufen halt so ein, weil es einem wichtig ist, dass es regional ist und dass man vielleicht irgendwie den Bauern aus dem Dorf nebenan unterstützt oder so.
Es fühlt sich einfach gut an, wenn man weiß, wo es herkommt. Gell?
Genau, es schmeckt auch besser. Ja. Also die Bauernhofeier schmecken wesentlich besser als die Supermarkteier. Gegründet wurde die Initiative, weil die Überlegung bestand, eben wirklich so einen Laden zu machen für diese Sachen, die man trotzdem nicht unverpackt bekommt, wie Klopapier oder dann eben Nudeln. Selbst wenn die noch jemand bei der Mühle im nächsten Dorf macht, werden die auch in Plastik verpackt normalerweise. Oder, weiß ich nicht, Couscous oder Linsen oder solche Sachen, die bekommt man auf dem Land auch nicht leichter als in der Stadt. Und in der Stadt sind diese Läden inzwischen ja recht am Sprießen, diese Unverpackt-Läden. In München gibt es jetzt, glaube ich, 2, in Nürnberg wird einer aufgemacht, in Rosenheim gibt es einen, in Weilheim gibt es sogar auch schon in einem Bioladen so ein Regal, wo man sich seine Sachen abfüllen kann. Also das wäre schon ein langfristiges Ziel, dass man überlegt, ob man so einen Laden aufmachen kann.
Welchen Eindruck haben Sie denn da? Sind da die Leute auf dem Land eher aufgeschlossener und näher dran oder die Leute in der Stadt? Oder sind es andere Themen?
Das ist eine gute Frage. Also wir haben inzwischen auch einen Stammtisch, wo wir uns jeden Monat treffen, wo alle Interessierten kommen können
in
Bad Tölz.
In Bad Tölz.
Und uns austauschen, wie es wem so geht und womit man Probleme hat. Ich kenne aber auch in München viele. Ich habe das Gefühl, die Themen sind eigentlich die gleichen, nur dass man sich auf dem Land halt leichter tut, eben zum Beispiel das Gemüse selber anzubauen oder eben die Eier vom Bauernhof zu holen und in der Stadt halt sich überlegt, wo man dann hinfährt dafür oder ob es dann eben beim Biomarkt oder beim Unverpacktladen gibt.
Also die Distanzen sind kürzer.
Genau, also es sind irgendwie andere Voraussetzungen.
Was kommen da für Themen bei dem Stammtisch auf?
Ganz unterschiedlich. Also das letzte Mal haben wir zum Beispiel so eine Klopapierverteilstation gehabt. Also wir haben eine große Box Klopapier gehabt, das eben nicht in Plastik eingepackt war und dann konnte sich jeder so viele Rollen mitnehmen, wie er braucht. Das war ganz, ganz nett. Und dann hatten wir davor jeden Abend unter einem bestimmten Thema, also zum Beispiel das Thema eben verpackungsfrei einkaufen oder das Thema plastikfreies Bad. Genau, das kommt eigentlich sehr, sehr gut an. Wir haben auch einen Mitglied oder eine Interessierte, die immer zum Stammtisch kommt, die ihre Tochter dabei hat, die ihr wohl auch sagt, bis wohin die Mülltonne voll werden darf. So.
Wie?
Ja, also die Tochter achtet darauf, wie viel Müll produziert wird und versucht, Obergrenzen an der Mülltonne zu setzen.
Also
dass
Mama,
nicht
diesen
mehr
Monat schaffen wir es bis dahin und vielleicht
genau
schaffen wir es nächsten Monat noch 10 Zentimeter
genau,
niedriger. Das
genau
ist jetzt die Plastiktonne und die Ziel ist, ich möchte, dass die leer ist.
Genau, das ist so
das
unser Junior-Mitglied von
wie
der
Wie alt ist die?
Schon 11, glaube ich. Ja, 11.
Also 5., 6. Schuljahr irgendwie
ja,
sowas.
Ja, genau. Ist ganz, ganz witzig, ganz nett.
Also Themenabende sind es und
genau.
Haben Sie da schon was bewegt? Also der Flyer, den haben Sie gerade schon erwähnt?
Genau, das war jetzt so das Erste. Wir hängen leider gerade noch so ein bisschen in unserer offiziellen Gründungsphase. Der Notar macht es uns nicht so ganz einfach mit vielen Punkten, die da beachtet werden müssen.
Stimmt, das soll ein e.V. werden, ja?
Genau.
Warum?
Das war so die Initiative vom Bund Naturschutz, dass wir als Förderverein gegründet werden sollen und das hat, ja genau, deswegen machen wir das jetzt so.
Ja, okay, weil im Prinzip würde es ja auch reichen, wenn man so einen Stammtisch hätte und die Themen da behandeln
genau
würde und sich zusammentun würde.
Wir wollten
aber das
halt
soll dann
gerne
schon
noch
ein bisschen nachhaltiger sein.
Genau, wir wollten halt gerne auch ein Konto haben, um Mitgliedsbeiträge einsammeln zu können, um dann vielleicht Vorträge zu zahlen, mal jemanden einzuladen oder mal so selber Machabende zu gestalten, wo man dann vielleicht die Zutaten einkauft, genau.
Also Oberland plastikfrei wird noch ausgebaut, der Blog My Fair Ladies geht weiter, aber wir wissen noch gar nicht so genau, warum das alles Marisa Neumeister so wichtig ist. Und deshalb reden wir gleich darüber, hier auf dem Münchner Kirchenradio. Marisa Neumeister ist bei mir zu Gast. Sie betreibt einen Modeblog für nachhaltige Kleidung und für auch einen ansonsten nachhaltigen Lebensstil. Sie engagiert sich, damit das Oberland immer plastikfreier wird. Da haben wir die beiden großen Themenbereiche abgehakt.
Ja.
Kommen wir mal zu Ihnen.
Okay.
Jemand, der sich so für Mode interessiert, geht wahrscheinlich auch ganz gerne shoppen, oder?
Also, gar nicht mehr so sehr, muss ich sagen. Also ich hatte ja so ein bisschen das Problem, ich bin aus Lenggries und habe dann in Erlangen studiert und da das erste Mal so in der Stadt gewohnt mit Läden drumherum. Und das war dann natürlich so ein bisschen so, Anfang 20 und dann geht man viel einkaufen und immer mehr einkaufen und der Schrank wird immer voller und irgendwie wird man trotzdem immer unzufriedener, weil man so ein bisschen den Überblick verliert. Und da war ich irgendwann halt an dem Punkt, wo dann auch der Blog eigentlich entstanden ist, dass mich das so genervt hat. Und also ich versuche ja nicht nur fair und nachhaltig einzukaufen, sondern ich habe wirklich versucht, mein Konsumverhalten zu hinterfragen. Wie viel brauche ich eigentlich und macht mich das jetzt glücklich, wenn ich das kaufe, und brauche ich das wirklich oder möchte ich das nur wirklich? Und dadurch kaufe ich generell weniger und ich muss sagen, ich finde das sehr, sehr entspannt. Also ich kann durch München gehen und ich kann in die Schaufenster gucken und kann mir schon überlegen, okay, das ist schön, aber es ist auch schön, wenn es da hängt und an der Schaufensterpuppe schön aussieht oder an jemand anderem. Und dadurch spart man sich unglaublich viel Zeit. Ja, also ich kaufe schon ganz gern mal was ein, aber tatsächlich dann öfter online, weil es halt bei der Fernmode da leichter ist. Aber insgesamt ist es schon weniger geworden einfach.
Aber so ein Stadtbummeln mit der Freundin ist dann echt schwierig, oder?
Also ich mache das schon, ich gehe schon auch mit und ich berate auch trotzdem. Also ich würde da nie missionieren, aber ich muss auch sagen, dass das generell weniger geworden ist. Aber das liegt wahrscheinlich einfach am Alter, weil wir halt inzwischen alle arbeiten und man hat nicht mehr so die Zeit unter der Woche in Ruhe bummeln zu gehen. Und am Samstag tue ich mir das ehrlich gesagt in München so oder so nicht an.
Besser nicht, nee. Ja. Wann war das bei Ihnen? Sie haben eben gesagt, als Sie studiert haben, haben Sie irgendwann gemerkt, der Kleiderschrank ist voll und trotzdem bin ich nicht zufrieden. Wann haben Sie so für sich beschlossen, ich habe die Nase voll, ich muss da was ändern?
Also das kam dann so eben mit dem Studium in Erlangen, dass ich gemerkt habe, okay, das muss auf jeden Fall weniger werden, weil da ja auch die Lebenshaltungskosten recht hoch sind. Das sind wir ja schon fast bei Münchner Preisen, glaube ich, auch von der Miete her. Und dann habe ich versucht, oder dann wurde es irgendwie automatisch, dass ich weniger und oft ein bisschen hochwertiger gekauft habe und das dann zwangsläufig mehr in Europa produziert war oder handgemacht war oder so.
Da hat es also schon Klick gemacht im Hirn. Also ich meine, wenn man wenig Geld hat, schaut man ja eigentlich eher danach, dass man weniger kauft, aber trotzdem billig.
Ja, ich finde, es hat auch ganz gut funktioniert, weniger zu kaufen, aber dann die Sachen zu kaufen, also die ich gerne haben wollte, hochwertiger, die länger halten, weil die Masse vorher halt einfach so groß war, dass es trotzdem ging. Und wenn es dann insgesamt weniger wird,
Sie haben
dann
eine Zeit lang einfach kombiniert.
Genau.
Es war noch genug im Schrank an Basics und dann kann man halt ein schickes Teil dazu kaufen, das aber dann auch.
Also ich habe auch nie alles rausgeworfen oder so. Ich würde jetzt auch, das würde ich auch niemandem raten. Ich weiß, es gibt so ein paar Bloggerinnen, die in dem Bereich unterwegs sind, die auch angefeindet werden tatsächlich, wenn sie mal irgendeine Marke auftragen, die eindeutig nicht fair oder nicht vegan oder nicht nachhaltig ist, weil es einfach halt aus der Zeit davor in Anführungszeichen stammt. Und das finde ich auch ganz, ganz furchtbar, weil es ist ja total sinnhaft, dass man die Nike-Schuhe, die man seit 3 Jahren hat, dann auch behält und nicht wegschmeißt und die Fähre ersetzt, weil dann macht das Ganze ja keinen Sinn mehr.
Und Sie kaufen auch Secondhand viel ein, haben Sie gesagt, insofern?
Ja, also gezielt, wenn ich was suche, zum Beispiel jetzt dieses Jahr wollte ich gerne eine neue Jeansjacke haben und dann habe ich mir halt einfach die Zeit genommen und da länger zu suchen. Kleiderkreisel ist da ja sehr, sehr interessant für viele Mädels. Es ist so wie eBay, aber nur für Klamotten. Und die Sachen sind viel schöner präsentiert oft als bei eBay. Und man weiß halt dann, dass es irgendwo aus Deutschland kommt und hergeschickt wird. Und da ist es eigentlich recht leicht, auch von bestimmten Marken was Secondhand zu kaufen. Und genau, ist eine super Plattform für Secondhand-Mode.
Aber ich komme nochmal zurück zu diesem vollen Kleiderschrank in Erlangen. Mhm. Waren Sie vorher denn so ein Fashion-Victim, Mädels shoppen gehen, Stadt, oder war das eh nie Ihres?
Also wir sind schon immer gern einkaufen gegangen, klar, aber das war halt auch immer so eine Distanzfrage. Wie oft fährt man nach München rein und geht einkaufen?
Na gut, bei Tölz könnte man ja auch hinfahren.
Ja, aber da, also ehrlich gesagt, gibt's in Bad Tölz gibt's viele Trachtenläden, aber ansonsten gibt es nicht wirklich viel Mode und vor allen Dingen nicht das, was man dann so als Mädel, glaube ich, in dem Alter kauft, wenn man dann zum H&M möchte oder keine Ahnung, das gibt es halt in Bad Tölz einfach nicht. Fashion Victim würde ich jetzt nicht sagen, dass ich war. Aber wie gesagt, das erste Mal in der Stadt war das halt dann einfach interessant, dass man immer vorbeigehen konnte und was
halt
mitnehmen.
Immer vor der Nase, genau.
Und man hat es halt gesehen und man ist dann so ein bisschen diesem Reiz erlegen. Und da bin ich ganz froh, dass ich da jetzt inzwischen halt stark genug bin, dass ich sagen kann, ja, das ist schön, aber es ist auch schön, wenn es im Laden bleibt.
Okay, ein entspanntes Leben haben Sie sich so erarbeitet, aber es gab auch einen echten Knackpunkt. Und das war nicht nur der volle Kleiderschrank. Der Kleiderschrank von Marisa Neumeister quoll über und sie hat einfach weniger und dafür hochwertiger gekauft. Aber gab es da irgendwie so einen Klickpunkt? Also war es der Blick in den Kleiderschrank oder war es irgendwie so ein Prozess, dass es immer nachhaltiger, ökologischer, sinnvoller wurde? Oder leben Sie sowieso grundsätzlich sehr nachdenklich?
Ich dachte vorher immer, ich lebe nachhaltig, weil man ja so, man kommt vom Land und man versucht beim Einkaufen, dann nimmt man seinen Beutel mit und dann denkt man, okay, man lebt nachhaltig so.
Ich bin schon Öko.
Genau. Den totalen Klickmoment hatte ich dann eigentlich, als ich mir die Dokumentation The True Cost angeschaut habe, wo es um den wahren Preis der Modeindustrie, also sowohl für die Umwelt als auch an Seiten der Arbeiter, Arbeiterinnen, die das herstellen, geht. Das war wirklich so der Punkt, ab dem ich eigentlich keinen Fuß mehr für mich zum Einkaufen in einen Laden gesetzt habe, wo das nicht meinen Überzeugungen entspricht.
Aber das weiß man ja gar nicht alles auf Anhieb. Sind Sie in den Konsumstreik getreten erstmal und haben sich schlau gemacht? Oder?
Also ich habe mich dann schlau gemacht, genau. Also ich habe da wirklich eine Zeit lang also überhaupt nichts gekauft, weil man braucht ja auch nicht ständig was. Mhm. Man denkt immer, man braucht ständig was. Und habe mich dann informiert. Aber es gibt natürlich schon so einige Modeketten, wo man ja doch weiß, dass das nicht so richtig nachhaltig zugehen kann, wenn einem die T-Shirts für 3 Euro hinterhergeworfen werden. Und sowas habe ich dann also eigentlich sofort boykottiert und dann halt mich darauf konzentriert, dort zu kaufen, wo ich es halt gut finde.
Warum ist Ihnen das so wichtig? Ist das die gut katholische Erziehung oder was ist es?
Nee, gar nicht. Das ist eigentlich eher so dieses, weiß nicht, ich glaube, es ist das Menschliche, das hoffentlich eigentlich in jedem steckt, dass irgendwie kann das nicht angehen, dass ich für den Abend ein T-Shirt brauche und das mir für 3 Euro kaufe und am anderen Ende eine Näherin in Bangladesch sitzt, die dafür irgendwie ein paar Cent kriegt, aber unter schwierigen Bedingungen arbeitet. Und wenn man sich dann sowas anschaut, wie zum Beispiel den Einsturz von dem Rana Plaza-Gebäude, wo dann ganz viele Arbeiter nicht rausgelassen wurden und so viele Leute gestorben sind, das ist für mich einfach halt nicht vertretbar. Also ich bin gerne gut angezogen, aber halt nicht auf die Kosten von jemand anderem. Während der Name der Firma sozusagen das meiste Geld an dem Teil kostet, das ist für mich einfach, das funktioniert für mich nicht.
Das ist ungerecht.
Genau, es ist ungerecht, ja.
Was machen Sie eigentlich? Also womit verdienen Sie Ihren Lebensunterhalt?
Ich arbeite beim Bezirksjugendring Oberbayern und leite die Fachstelle für Jugendkultur. Genau, und organisiere Zirkusfreizeiten und das Zammer Kulturfestival zum Beispiel.
Also und eigentlich eine ganz andere Welt.
Eine ganz andere Welt, auch genug zu tun damit, aber das andere kommt halt noch mit dazu.
Wissen die Kids da dann auch, dass sie auch Bloggerin sind?
Wenn das Thema drauf kommt, erzähle ich das schon, aber ich erzähle das jetzt nicht von mir aus jedem, weil ich nicht missionarisch wirken möchte.
Mhm. Ich frage jetzt mal als katholische Redakteurin, dieser Fairtrade-Gedanke kommt ja aus dem katholischen Umfeld. Sind Sie da auch sozialisiert in dem Bereich? Ich meine, wenn Sie Jugendarbeit machen, unterstelle ich gerade mal immer, dass die Leute wahrscheinlich aus der katholischen Jugendverbandsarbeit kommen.
Ich komme aus der Jugendarbeit, aber ich bin aufgewachsen in der ehrenamtlichen Arbeit bei Zirkusfreizeiten.
Ah, okay.
Also was ganz was anderes.
Ja. Ja.
Aber schon, da ist man natürlich auch. Ja, man hilft sich gerne gegenseitig. Ich glaube generell, wenn man ehrenamtlich arbeitet, engagiert man sich halt auch irgendwie gerne. Und es geht halt nicht nur ums Geld und nicht nur ums Geld verdienen oder um Prestige oder irgendwas, sondern weil man halt irgendwie was machen möchte, was jemand anderem hilft oder jemand anderem gut tut oder so, ja.
Was haben Sie in Ihrem Leben verändert, habe ich ja als nächstes stehen. Eine Menge wahrscheinlich, oder?
Ja, so Schritt für Schritt eine Menge, ja. Das ging dann relativ schnell. Die Mode war so das Erste und da beschäftigt man sich dann recht schnell halt aber auch mit Mikroplastik in den Klamotten, wenn das beim Waschen in die Meere oder in die Flüsse gelangt und landet relativ schnell beim Müll und bei Verpackungen auch von den Klamotten, wenn man sich was schicken lässt oder so. Da ist ja überall ist immer eine Tüte drum und keine Ahnung. Ja, dann habe ich eigentlich alles verändert, aber ohne, dass es wahnsinnig anstrengend war. Es ist mir halt einfach immer wichtiger geworden. Ja.
Wie ist das denn, wenn Sie wieder einen Stein da hingelegt haben? Ist das dann so ein geschafft?
Also es
oder Ella-Page oder so?
Im Großen und Ganzen bin ich sehr zufrieden mit dem, wie es funktioniert und freue mich über das, weil es für mich selber halt sehr befriedigend ist, wenn man weiß, es gibt Umweltverschmutzung, aber ich leiste jetzt da gerade zumindest keinen Beitrag dazu, sondern versuche, was dagegen zu machen. Aber es gibt schon auch Tage, wo es unglaublich anstrengend ist. Also es gibt Tage, wo ich das Gefühl habe, man ist so klein und macht so diese kleine Sache, dass man seine eigene Mülltonne nicht so voll macht und dann geht man durch München und die Leute schmeißen ihren Kaffeebecher hin und die Zigaretten, die Kippen hin und spucken den Kaugummi aus und schmeißen die Taschentücher runter und ich denke mir so, okay, warum bemühe ich mich eigentlich?
Jetzt hätte ich nicht erwartet, dass da jetzt die Sache kommt, da liegt Müll auf dem Boden, sondern größere Sachen, so wie SUVs, die produziert werden und total sinnlos sind.
Ja, das natürlich auch. Also so der Müll ist halt das, was man so sieht, finde ich. Mhm. Also so wie viele Abgase ein Auto ausstößt oder so, das finde ich, das sieht man nicht so. Deswegen ist Müll, das ist so unglaublich symbolisch. Greifbar. Aber natürlich ist schon auch dieses Thema, dass die Politik einfach auf ihrem Hintern sitzt und da nicht handelt und dass jedes Mal wieder irgendwelche Klimaverhandlungen passieren und es kommt nichts Großes bei rum. Das macht einen natürlich auch wütend, aber das hat man alles nicht so greifbar, finde ich, wie den einen Idioten vor sich, der halt seinen Plastikmüll einfach neben sich fallen lässt, weil er denkt, ja, kommt schon jemand, der es aufräumt.
Marisa Neumeister ist mein Gast heute bei Hauptsache Mensch. Marisa Neumeister hat ihr Leben komplett umgestellt auf Nachhaltigkeit. Zumindest versucht sie, immer besser zu leben. Aber machen Sie denn trotzdem noch vieles falsch?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, 100%ig richtig machen kann man es eben sowieso nicht, weil dadurch die Gegebenheiten momentan falsch sind. Ich glaube, wenn wir wieder in einer Zeit zurück wären, wo man so den Tante-Emma-Laden um die Ecke hat, wo einem alles abgefüllt wird, dann wäre das auch viel, viel einfacher. Aber jetzt, wo alles halt 10-mal verpackt wird und wo es eben diese großen Modeketten gibt, ist es sehr, sehr schwer, alles richtig zu machen. Und ich weiß gar nicht, was es heißen würde, alles richtig zu machen, dass man sich irgendwie nackt in eine Höhle setzt und sich sein Essen selbst fangt und Feuer selbst macht oder so.
Dann wird das mit dem Job nichts mehr.
Nee, genau, das wäre dann schwierig, weil ich dann schon allein nicht mehr hier reinfahren dürfte mit dem Zug wahrscheinlich. Ja. Also alles richtig machen kann man nicht, aber ich denke, es kann sich halt jeder, so gut es geht, bemühen. Mhm. Und wenn sich jeder bemühen würde, weil es bemühen sich, glaube ich, einige halt sehr viel und dafür halt andere wieder überhaupt nicht. Aber wenn sich jeder bemühen würde, dann wären wir schon einen großen Schritt weiter.
Müllmenge wahrscheinlich mal ziemlich spontan um 50% reduzieren können.
Bestimmt.
Aber haben Sie manchmal auch einfach Lust, loszugehen und einfach nur einzukaufen, ohne drüber nachzudenken, weil Sie jetzt gerade mal keine Lust haben, nachzudenken?
Das ist eine gute Frage. Jein, weil das kann ich gar nicht mehr so richtig.
Das ist einfach einprogrammiert. Genau, wenn ich jetzt diesen Essig in der Plastikflasche habe, ist da Plastik.
Genau, es ist
Wut.
Ja, es ist einprogrammiert, dass ich automatisch halt auf Alternativen schaue und möglichst halt auch dahin gehe, wo ich weiß, okay, hier kann ich jetzt zum Beispiel meine Pilze lose in mein kleines Beutelchen tun und abwiegen, anstatt dass ich diese eingeschweißten nehmen muss. Ja, und also das Einzige.
Und man kann 2 kaufen für die Pizza.
Genau,
man nicht kann. 20.
Genau, die dann schlecht werden.
Ich bin Obsthändler, ich bin begeistert. Ja.
Was ich merke, was manchmal halt gemein ist, wenn man irgendwie dann weiß, man fährt jetzt noch eine Stunde mit dem Zug heim und man hat nichts mehr zu essen dabei und würde sich gerade gern irgendwie eigentlich vielleicht einen Schokoriegel noch am Kiosk kaufen oder so. Das sind dann so die Momente.
Sie sich nicht?
Ja, meistens schon. Also ich versuche dann eher gut vorbereitet zu sein und schon was dabei zu haben.
Unglaublich diszipliniert.
Ja, ich glaube, das ist halt aber eher das Problem, dass einem das so ein bisschen antrainiert wurde, dass man das Gefühl hat, man müsste immer überall was mitnehmen können, dass man ja immer diesen Coffee-to-go-Becher kriegen kann, egal ob man seinen Becher dabei hat oder nicht und überall noch eben den Schokoriegel oder so kaufen kann. Man ist so auf diese To-Go-Mentalität trainiert, dass man das Gefühl hat, man muss immer essen, wenn man auf dem Weg ist. Vielleicht ist das eher das und das versuche ich mir eigentlich eher wieder abzugewöhnen.
Aber sündigen Sie manchmal ganz bewusst? Das gönne ich mir jetzt?
Also ich esse total gerne Kuchen und ich esse eigentlich auch fast jeden Tag Kuchen und den kaufe ich auch gerne und der ist halt dann in Papier eingeschlagen und da versuche ich jedes Mal wieder meinen Konditor zu missionieren, ob sie nicht diese Plastikblättchen, die da dazwischen geschoben werden, weglassen können. Aber das ist ein harter Kampf, weil trifft auf völliges Unverständnis, weil sich ja dann die Kuchen berühren und dann der eine Kuchen Sahne von dem anderen Kuchen abkriegt oder so. das versucht mein Freund zum Beispiel auch. Und dann hat, als er das letzte Mal gesagt hat bei unserer Konditorei, dann war er schon, haben die dort gesagt, ach ja, sie gehören zu der mit dem Müll, oder? Also da hat man dann schon so ein bisschen seinen Ruf weg. Aber
damit können sie leben. Das ist doch ein guter Ruf, oder?
Ja, weil es dann andererseits auch nett ist. Weil zum Beispiel, wenn ich mit meinem Kaffeebecher komme, dann kennt man sich halt. Und dann ist es so ein kurzes Ratschen. Und der wird mir dann auch aufgewärmt, der Kaffeebecher, damit der Kaffee schön warm bleibt und so. Und das ist dann schon irgendwie, das ist dann nett, ja.
Wenn jetzt jemand anfangen will, sein Leben auf möglichst müllfrei umzustellen, was raten Sie dem?
So eine Müllanalyse zu machen, ist tatsächlich gar nicht verkehrt. Da habe ich am Anfang auch ein bisschen drüber gelacht und mir gedacht, so, ich gucke mir doch jetzt nicht meinen Müll an. Aber es stimmt tatsächlich, dass man sich erstmal überlegen muss, kaufe ich viel Milch irgendwie oder kaufe ich viel Käse, der eingepackt ist, oder viel Fleisch, und sich dann zu überlegen, wo kann ich da ausweichen. Und für mich war eben das Erste, okay, ich pendel jeden Tag. Das heißt, mir ist wichtig, dass ich einen Mehrwegbecher habe, den ich dabei haben kann. Mir ist wichtig, dass ich so einen eigenen Beutel habe, wo ich mir meine Butterbreze reintun lassen kann, der praktisch ist. Und dann habe ich halt einen Schritt nach dem anderen gemacht.
Also das eigene Konsumverhalten überprüfen, genau. Auch anhand des eigenen Hausmülls. Also einfach mal
gucken.
Aufmachen, reingucken, ja. Was ist von welchem Produkt habe ich am meisten reingeschmissen?
Genau, ja, und dann Alternativen. Es gibt nicht für alles Alternativen. Also ich habe das Gefühl, im Joghurtregal werden es immer weniger.
Da gibt es, glaube ich, noch zwei Sorten im Glas, genau.
Genau, von Quark zum Beispiel ist auch ganz schwierig.
Ja.
Aber ja.
Sie machen weiter?
Auf jeden Fall, einen Schritt nach dem anderen.
Planen Ihre Hochzeit weiter?
Ja.
Und ich bin gespannt, was über Ihre eigene Hochzeit in Ihrem Blog stehen wird in einem Jahr, wie die dann ausgefallen sein wird.
Ich auch.
Und freue mich auf weitere Posts von Ihnen.
Danke.
Und vielen, vielen Dank fürs Gespräch.
Dankeschön.